und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und wer im Handwerk unterwegs ist, der hat ja immer wieder mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Sei es Thema Nachfolge, sei es Thema Fachkräfte und so weiter. Und logischerweise stößt man an irgendeiner Stelle immer an vielerlei Probleme, auf die man manchmal nicht so sehr Bock hat. Da liegt es ja nahe. Ich kenne das auch von meinen Kunden, dass man immer wieder sich überlegt, okay, schließe ich mir eine Handwerkergruppe an. Und damit wir mal ein bisschen Einblicke bekommen, wie so Gruppen funktionieren, wie die arbeiten, habe ich heute einen Gast dabei, der eben Geschäftsführer von HWP aus Hamburg von der Gruppe ist. Er ist selbst Volljurist, hat jahrelang von GU gearbeitet, hat hier in Stuttgart zum Beispiel auch das Katharinenhospital gebaut. Ich weiß, das interessiert jetzt die ganzen deutschen Zuhörer nur so am Rande, aber es ist hier in Stuttgart eigentlich das größte Krankenhaus, das es gibt. Ist jetzt operativer Geschäftsführer von einem Maler- und Elektrobetrieb in Handwerk und eben auch Geschäftsführer von der HWP-Gruppe mit, das frage ich ihn gleich, den Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Daniel Häusermann ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ja Geschäftsführer von, wie viele Niederlassungen habt ihr aktuell?
Über 30 tatsächlich, ja.
Genau, also auf der oberen Ebene Geschäftsführer von der Gruppe, die diese 30, sagen wir mal, orchestriert, ist vielleicht das richtige Wort, aber gleichzeitig auch jeden Morgen um 6 Uhr am Start, weil er den Maler- und Elektrobetrieb in Mannheim auch operativ führt. Da dachte ich, das passt doch wunderbar. Sag mal, wenn du jetzt so an eine Handwerkergruppe denkst oder an die Handwerker, die jetzt vielleicht auch zuhören, denkst so, was ist für dich so eins der schlagkräftigsten Argumente zu sagen, so eine Handwerkergruppe ist von Handwerker eigentlich ein cooles Konzept, wenn man zum Nachfolgethema denkt?
Also ich denke, gemeinsam ist man stärker. Das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Element. Die meisten Leute haben ja was aufgebaut über viele Jahre mit viel harter Arbeit und viel Herzblut und die wollen das ja nachher in gute Hände geben. Und das Beste ist vielleicht, wenn es aus der eigenen Familie oder aus dem eigenen Betrieb jemand gibt, der das auch dann nahtlos so weiterführen kann. Aber das ist halt leider oft nicht der Fall. Und deshalb sind solche Handwerkergruppen wie wir bei HWP sicherlich dann eine sehr gute Gelegenheit, eine sehr gute Möglichkeit, sag mal, sein Baby doch in eine gute Wiege zu bringen, ja, dass es weiterentwickelt wird, um gerade alle die Risiken, die mit so einer Nachfolgesituation verbunden sind, am besten dann auch managen zu können.
Ich kenne das, habe das immer wieder, erst letztes Jahr mit jemandem gesprochen, der hat 3 Kinder und alle 3 Kinder haben keine Lust auf das Führen eines Handwerksunternehmens, der hat 40 Mitarbeiter, weil der eigentlich in den Startlöchern stand, der dann irgendwann gesagt hat, weißt du, ich sehe das bei meinen Freunden, die haben einigermaßen gechilltes Leben, die arbeiten in der Industrie, ich will Karriere machen für einen Automobilzulieferer, weil er da halt auch seine Lehre oder sein BA gemacht hat. Und dann stehst du als Vater da und sagst, okay, wenn keiner will, was mache ich denn dann? Und dann hast du das Risiko angesprochen gerade, gibt es auch immer wieder, ja, du baust jahrelang deine zweite Hand auf, deine rechte Hand auf, denkst, der macht es irgendwann, sprichst sogar so und wenn es dann darum geht, das in trockene Tücher zu bringen, dann zerstreitet man sich auf einmal einfach anhand der Zahlen oder der falschen Vorstellungen. Wie ist es bei euch? Wann glaubst du, ist so der Sweet Spot, der beste Zeitpunkt, wenn man sich als Handwerksunternehmer überlegen sollte, sein Unternehmen zu organisieren, also seine Unternehmensübergabe zu organisieren?
Ich glaube, der beste Zeitpunkt ist, wenn man selber für sich entscheidet, Mensch, so in 3 Jahren würde ich mich gerne zur Ruhe setzen. Ja? Weil auch wir vereinbaren in der Regel mit den Unternehmern, mit den Handwerkern, die wir übernehmen, dass die noch 2 bis 3 Jahre an Bord bleiben, um diesen Übergang auch in so eine Gruppe gut zu managen. Ja, wir haben jetzt ja natürlich auch nicht die geborenen Nachfolger für jeden einzelnen Standort in jeder Stadt irgendwie hier auf dem Bänkchen sitzen und können die dann einwechseln.
Die stehen schon Schlange.
Ja, so ungefähr. Ja, leider nicht. Ja. Aber wir können natürlich aus einem ganz anderen Pool schöpfen. Wir wissen natürlich, welche Fähigkeiten man aufbauen muss, welche Einstellungen auch die Leute mitbringen müssen, um so eine Unternehmensnachfolge dann tatsächlich in der lokalen Einheit dann zu bewältigen. Und deshalb ist es aber gut, wenn man so 2-3 Jahre das noch mitbetreut. Das heißt, wenn ich mich entscheide, Mensch, in 3 Jahren würde ich gerne eigentlich um einen wohlverdienten Ruhestand treten, vielleicht auch durch mit dem Wert, den ich dann aus dem Verkauf dann auch bekomme, dann ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt, sich so einen Partner zu suchen.
Ich hätte jetzt Bauchgefühl gesagt, schon ein bisschen früher. So nach dem Motto, ich muss ja irgendwo, weil wenn das die einzige Chance in Anführungszeichen noch ist, dann was mache ich, wenn es dann doch nichts wird?
Ja, aber wenn ich halt 3 Jahre früher, also mich entscheide, in 3 Jahren aufhören zu wollen und dann verkaufe, dann habe ich ja die 3 Jahre Zeit. Ich habe die Sicherheit, dass die Nachfolge dann geregelt wird, ist zumindest wirtschaftlich nicht mehr mein Risiko, sondern das Risiko von der Gruppe, die mit ganz anderen Mitteln, wie gesagt, da Leute finden kann, die das dann übernehmen. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Wenn ich jetzt auf uns, mein Unternehmen in Mannheim schaue, das ich unmittelbar führe, ich bin jetzt seit Dezember letzten Jahres dabei, dort war es auch so, die Gesellschafter haben vor 3,5 Jahren an die HWP-Gruppe verkauft. Dort war jetzt auch der maßgebliche Geschäftsführer war jetzt noch dabei, und hat aber seinen Ausstieg quasi dann vorbereitet. Ich habe das dann übernommen, bin im Dezember eingestiegen, wir haben eine schöne Übergabe gemacht, im Februar ist er rausgegangen, Ende Februar, und wir sind bis heute beste Freunde, kommt regelmäßig vorbei und es funktioniert alles sehr, sehr gut.
Wie groß sind so die Handwerkerunternehmen, die für so eine Übergabe in Frage kommen?
Also ich würde mal sagen, wie sagt man so schön, es kommt drauf an. Wenn wir irgendwo in der Stadt noch gar kein Unternehmen haben. Ja, wir sind zwar in deutschlandweit eigentlich in der Zwischenzeit ganz gut aufgestellt, aber natürlich decken wir noch nicht alles ab. Wenn wir irgendwo noch gar kein Unternehmen haben, dann sollte es schon ein Unternehmen sein, das so, sagen wir mal, 7 Millionen aufwärts Umsatz macht. Also so, dass es schon aus sich heraus ein Standort ist quasi, der auch schon funktioniert. Wenn wir aber irgendwo, jetzt zum Beispiel jetzt in Mannheim, hier mit unserer Einheit mit Maler und Elektro vertreten sind und sich dann da jemand anschließen will aus diesen Gewerken oder mit dem ergänzenden Gewerk, dann kann das auch kleiner sein, weil dann kann man gemeinsam die Synergien schaffen, dann kann man gemeinsam gleich mal da auf den Weg kommen, wo man gemeinsam wächst und die Vorteile einfach von der Gruppe nutzen kann. Wenn jetzt irgendwo, ich sag mal, weit, weit ab ein kleines Unternehmen ist, das würde bei uns auch nicht glücklich werden, weil dem können wir dann auch nicht genug helfen.
Der ist dann operativ einfach an zu vielen Stellen eingespielt. Aber du hast gerade ein Wort genannt, Synergien. Ich will ja jetzt nicht nur über die Unternehmensnachfolge sprechen, sondern ganz allgemein drüber, auch für die Zuhörer ein bisschen was rauskitzeln aus dir, was denn so eine Handwerkergruppe tut, ja, im Sinne von Synergien schaffen. Also es sind ja klassische Wachstumsgrenzen, an die man stößt, klassische Prozesse, die man hat oder eben nicht hat. Ja. Was ist so aus deiner Sicht so die 3 wesentlichen Synergieeffekte? Stopp, bevor du das sagst. Ich habe es in der Einstieg noch, genau, die Rolle von dir als Geschäftsführer der Gruppe ist ja auch, du bist ja auch für Personal mitverantwortlich. So ist es. Und deswegen gibt es jetzt vielleicht einen kleinen Bias, heißt es ja auf Neudeutsch, zum Thema Personal. Aber erzähl doch einfach mal, was sind die 3 Themen, wo du sagst, hey, die fällt einem einzelnen Handwerker schwer, die können wir als Gruppe aber machen. Und dann lass uns danach kurz überlegen, was könnte ein Handwerker vielleicht auch tun, wenn er noch nicht bei so einer Gruppe dabei ist.
Ja, sehr gerne. Also die 3 Themen, ich fange mal mit dem offensichtlichsten an, das möchte ich aber auch gar nicht zu lange machen, das sind natürlich Einkaufssynergien. Ja, klar, eine große Gruppe kann bei jetzt Farblieferanten, bei Materiallieferanten oder Ähnlichem bis hin zu den Autos natürlich günstiger einkaufen, weil man einfach die Einkaufsmacht bündelt. Das ist ganz, ganz offensichtlich, aber ist auch das Langweiligste.
Aber da gibt es vielleicht schon einen Hinweis für mich, sozusagen, wie kann man das, wenn man nicht in der Gruppe ist. Es gibt ja Einkaufsgenossenschaften, Einkaufsverbände, wo man sagt, okay, da schließt man sich zusammen und sagt, also das gibt es bei Küchen, das gibt es genauso bei Terrassendächer, bei Sanitär, dass man sich einfach quasi einer Organisation anschließt, die dann sagt, okay, wir bündeln unsere Einkaufskapazität und verhandeln mit den Herstellern entsprechende Deals aus. Gibt es, glaube ich, für Autos genauso.
Ja, gibt es tatsächlich. Genau, ja. Haben wir uns auch schon mal angeschaut. Das funktioniert auch ganz gut für einzelne Handwerker auf jeden Fall. Und trotzdem kannst du in so einer Gruppe das natürlich noch mal stärker machen, weil du kannst viel besser noch aufzeigen, wie viel Potenzial da dahinter ist und wie durch das Wachstum, das du dann auch aufzeigen kannst, wie viel dann da kommt. Aber in der Tat, da gibt es auch für jeden einzelnen Handwerker schon gute Möglichkeiten. Deshalb, das ist sozusagen die Hausaufgaben, die man dann halt macht, aber ist auch das Langweiligste, wenn ich das so sagen
darf. Dann will ich aber trotzdem noch einmal rein, bisschen dich pieksen.
Wieso?
Ich habe einen Kunden, die sind tatsächlich auch in eine Gruppe gegangen und hatten dann genau das Thema, nämlich, die hatten ein paar Sachen immer eingekauft, hatten super Herstellerbeziehung und auf einmal hieß es vom Konzern in Anführungszeichen, da das Lieferant, da bestellen wir nichts mehr. Mhm. Ja, dann hast du aber deine ganze Ausschreibung, deine ganzen Monteure haben das schon gelernt und kennen den Servicetechniker, haben den quasi auf Schnellwahltaste am iPhone und sind eigentlich total happy und auf einmal heißt es von dem Hersteller, kaufen wir nichts mehr, mhm, aus Grund von konzernpolitischen Strategien. Wie ist es bei euch zum Thema konzernpolitische Strategien?
Ja, da sprichst du ein ganz spannendes Thema an, ja, weil einerseits wollen wir natürlich wachsen. Wir machen jetzt 250 Millionen insgesamt, so, mhm, plus ein bisschen mehr in der Zwischenzeit. Geht Richtung 300 dann. Natürlich wirst du da zu einem gewissen, ein bisschen konzernartig. Ja. Wir wollen aber natürlich kein Konzern werden. Ja. Wir wollen ja lokales Unternehmertum, Handwerk funktioniert lokal, regional, basiert auf guten Kundenbeziehungen, ja, auf Stammkunden, ja, und auch auf guten Beziehungen zu Nachunternehmern, Lieferanten. Deshalb wollen wir da natürlich einerseits nicht wirklich zum Konzern werden. Auf der anderen Seite kannst du natürlich manche solche Synergien nur heben, wenn man auch klare Regeln aufstellt, mhm, wer was jetzt darf oder wo was jetzt gemacht wird. Das heißt, das ist in meinem Alltag tägliches Fingerspitzengefühl, wo geht man wie weit in der Vorgabe, in der zentralen Vorgabe und wie weit lässt man dezentral einfach diese unternehmerische Freiheit. Ich habe mich auch deshalb entschieden, jetzt ganz persönlich diese Zweitjobs sozusagen auf beiden Ebenen, Geschäftsführer in der Holding und Geschäftsführer in einem lokalen Handwerksbetrieb zu machen, damit ich das täglich selber spüre. Egal, was ich mache, ich spüre das in einem anderen Job und nerv mich selber sozusagen, mhm, manchmal. Ja. Ich muss es aber auch mit mir dann ausmachen und überzeugt mich manchmal auch als der regionale, lokale Geschäftsführer, überzeuge ich manchmal den Holding-Geschäftsführer, irgendwas nicht zu machen. Ja, mhm. Weil ich sage, bringt es mir jetzt eigentlich was? Macht es meine Leistung qualitativ besser? Hilft es mir, Personal zu finden? Hilft es mir, Geld zu verdienen? Und wenn das
schafft es Frust?
Dann, wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich es lieber.
Okay, ja, dann lass uns das erste Thema abhaken, mit dem ganzen Material, weil das ist mir nur eingefallen, ja, weil das natürlich Frustpotenzial birgt, aber das hast du ja elegant beantwortet. Was ist so die zweite Sache, wo du sagst, da ist ein Engpass, den spürt fast jeder Handwerker, da kann man aber als Gruppe agieren?
Das zweite ist sicher mein Lieblingsthema Personal. Ja? Mhm. Also ich gehe eigentlich wegen den Menschen schaffen. Ja? Mhm. Also ich bin neugierig auf Menschen und da haben wir bei uns in der Gruppe natürlich eine ganz, ganz, ganz tolle Breite an Menschen, mit denen man da, mhm, zusammenkommt. Deshalb bin ich auch da für Personal verantwortlich. Das bin ich schon lange in auch in meinen früheren Funktionen und Aufgaben, weil man da einfach den meisten Zugriff hat. So, das heißt, man kann, wenn man in einer größeren Gruppe ist, natürlich Personal ganz anders entwickeln. Also, mhm, auch gerade Potenzialträger, die vielleicht in der Lage sind, so einen Handwerksbetrieb auch dann alleine unternehmerisch zu führen, kann ich ganz anders weiterentwickeln und fördern mit einer großen Gruppe dahinter, indem ich den zusammenbringe mit Leuten, ist seiner oder auch ihrer, ja, genauso Frauen natürlich, ja, aus ihrer Altersgruppe, also ihre Peer Group, wie man so, mhm, neudeutsch sagt, ja, Leute, die ähnliche, aber doch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht haben mit dem guten Coaching und so, da haben wir dann entsprechend eben Formate und so Führungskräfteentwicklungsprogramme, wo die Leute ganz gezielt dann reingebracht werden, damit die dann irgendwann in der Lage sind, auch den Unternehmen, den Handwerksbetrieb, wo sie gerade sind, oder einen anderen, den wir vielleicht zugekauft haben, der in der gleichen Region ist, die dann zu übernehmen.
Das spielt ein bisschen, ja, jetzt deine Aufsichtsratsrolle von den Kickers mit die Nachwuchsarbeit.
Der Kicker ist ganz wichtig, ja.
Weil bei jedem Fußballverein diese Nachwuchsarbeit, und die kannst du eigentlich nie früh genug anfangen, und das habe ich gerade so eine gewisse Analogie gesehen.
Ist so, ja. Okay. Aber dann möchte ich schon noch sagen, Stuttgarter Kickers.
Ah,
ja,
stimmt, richtig, genau, muss man aufpassen. Das ist hier lokal ist es normal, aber so natürlich das, ja, bundesweit, genau. Da ist ein spannender Punkt auch wieder die Übersetzung. Was kann denn ein Handwerker tun, mhm, zum Thema Mitarbeiterentwicklung. Und ich glaube, da ist bei vielen dann tatsächlich so ein bisschen die Hände gebunden. Vor allem, wenn man aktuelle Studien ja auch liest, dass ganz, ganz viele Leute gar keinen Bock haben. Die machen zwar ihren Meister, die machen ihren Meister nebenberuflich, weil sie sagen, okay, höhere, ja, mehr Euro für die Stunde Invest, ja, so als Karrierepfad, haben aber gar nicht so große Lust, dieses ganze Spektrum von einem Handwerksunternehmen nachher abzudecken. Ja. Von Personalakquise über Mädchen für alles bis hin zu Kaffeemaschinen, Bohnen sind leer. Ja, du hast ja du hast das ganze Spektrum und da haben viele keine Lust drauf. Die sagen, ich will einen Job, ich will da hingehen, ich habe Bock auf Handwerk. Aber wenn ich mir allein die DSGVO angucke, wenn ich mir jetzt KI Act angucke, wenn ich mir, da hast du irgendwann tatsächlich so nach dem Motto, ich wollte eigentlich Unternehmer werden und nicht Verwalter. Ja, wie siehst du da die Brille? Was kann ein normaler Handwerker tun, der sagt, okay, die Themen habe ich auf dem Schirm, aber habe eigentlich gar keinen Bock drauf?
Ja, jetzt, das ist ein riesengroßer Bogen, den du jetzt gespannt hast. Ja. Lass mich nochmal versuchen, da anzufangen. Also bei dem ganzen Thema Personalentwicklung ist meine Erfahrung, dass das im Alltag einfach oft zu kurz kommt, weil es einfach so viel zu tun gibt, ja, sei es auf der Kundenseite, sei es selber die Gewerblichen oder die Azubis betreuen oder sowas, ja. Und das ist, glaube ich, dann schon ein Vorteil in einer größeren Struktur, da kann man sich's dann eher mal leisten, auch mal zu sagen, Moment, stopp. Jetzt investieren wir Zeit, auch Zeit, teure Zeit von einem Meister oder sowas, in die Ausbildung von einem Azubi. Ja. War früher sicherlich vielfach ganz, ganz normal, aber ich glaube, hat sich immer mehr dann im Hamsterrad dann auch dann wegentwickelt davon und dann ist man vielleicht dann unzufrieden mit der Qualität der heutigen Azubis. Ja, das ist halt ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, wenn man, da braucht man manchmal, ich sehe das auch bei meinen Leuten, tolle Leute, aber die brauchen manchmal nochmal den Anstoß von außen, sagt, ja komm, wenn wir die Erkenntnis haben, dass wir da vielleicht in der Ausbildung unterstützen müssen, dann lass uns das Geld auch investieren, lass uns die Zeit investieren und das machen. Und ich glaube, da tut man sich dann vielleicht ein bisschen leichter in einer größeren Gruppe. Genauso ist es mit, mit vielleicht einer finanziellen Unterstützung für einen Meister oder schon für den Führerschein. Ja? Führerschein kostet heute auch wahnsinnig viel Geld. Ja? Das können sich einfach viele von unseren Azubis oder den jungen Gewerblichen so einfach gar nicht leisten. Oder sie wollen sich es nicht leisten. Das heißt, da können wir natürlich auch ganz gezielt dann unterstützen. Und das ist das Schöne am Handwerk und auch da wollen wir kein Konzern sein. Das muss lokal entschieden werden. Das muss der Unternehmer vor Ort entscheiden. Dem traue ich es zu, den will ich unterstützen. Dort machen wir das und jetzt nicht Programme. Aber es kommt darauf an, dass in so einer Gruppe dann die Kultur auch eben besteht, dass man den Leuten regional in dem Handwerksbetrieb auch die Freiheit lässt zu entscheiden, die wirklich auch diese Verantwortung, die er ja hat, auch auszufüllen. Ja? Wen fördere ich, wie fördere ich, das wollen wir nicht alles irgendwie vorschreiben, sondern das muss wirklich die Leute durch die Kultur quasi da ermuntern, da die richtigen Schritte zu gehen.
Und weil ich die Bogen ja so groß gespannt habe, dann vielleicht auf der anderen Seite sagen, okay, vielleicht die eine oder andere regulatorische Anforderung muss man vielleicht nicht machen. Ja, die kann man ja abnehmen.
Ja.
Also wir hier bei Memo Meister sind ja auch knapp 10 Leute. Ja. Wir haben das ganze DSGVO-Thema haben wir auch komplett abgegeben.
Ja.
Wir sagen, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Ja. Ihr könnt es bei euch intern in der Gruppe lösen. Ja. Man kann aber auch auf dem freien Markt anfangen zu sagen, okay, ich hole mir jetzt hier jemand, mit dem treffe ich mich einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, wir diskutieren das durch und dann übernimmt er das. Du hast aber gerade zum Thema Azubi, das fand ich auch ganz spannend, hatte ich schon mal, auch ein Mannheimer, Podcast-Gast, der gesagt hat, das ist erschreckend, wie viel Verantwortung man dem Gesellen heutzutage gibt. Eigentlich bist du als Meister, weißt du, dieser Pädagoge, hast ja auch eine Meisterschule mit die Ausbildung gemacht. Und schickst dann deine Azubis mit dem Gesellen raus und sagst, ach, der im kalten Wasser muss schwimmen. Und dann hast du aber auf einmal einen, der vielleicht nur 5 Jahre älter ist, mit einem Azubi unterwegs und sagt, der ist halt in Anführungszeichen billige Arbeitskraft, anstatt zu sagen, hey, wo ist eigentlich derjenige, der denn jetzt so weit ausbildet, diese Potenziale erkennt? Und das ist, glaube ich, ein wirklich spannendes Element zu sagen, wenn ich diese Nachwuchsarbeit ernst nehme, dann muss ich mir vielleicht auch den ich mit den Azubis rausschicke, vorher überlegen, ob der geeignet ist, den Azubi zu entwickeln oder ob der vielleicht dafür sorgt, dass der nach 3 Monaten sagt, also so habe ich mir das überhaupt gar nicht vorgestellt und dann hast du vielleicht wirklich so ein gutes Talent, ja, aber kriegt die PS nicht auf die Straße.
Das ist so und ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das bei uns alles überall super läuft oder sowas. Wir haben da die gleichen Herausforderungen wie alle natürlich. Ja. Gerade, dass wir jetzt auch gute Bauleiter, gute Poliere oder sowas haben, aber die sind auch eingespannt natürlich, wie überall. Das ist da auch eine Überwindung, die Leute dann da frei zu machen. Aber ich glaube halt, dass man die Chance, wenn man es erkannt hat, eher auch in so einer Gruppe mal dann hat, wie in einem kleineren Handwerksbetrieb. Ja. Und ich habe da hohen Respekt vor jedem, egal klein, groß, ja, der da jeden Morgen aufsteht und da rausgeht und das macht und dann sich auch noch um die Ausbildung kümmern. Das ist ja die Kür absolut, aber für unsere Branche extrem wichtig einfach nach vorne. Ja. Mhm. Wir haben jetzt wahnsinnig, im Herbst, wahnsinnig viele Azubis wieder dazu bekommen, gerade auch in Mannheim. Wir haben jetzt über 30 Azubis, ja, also Maler und Elektro und wir sind da richtig stolz drauf. Ja. Aber es ist bei vielen natürlich auch sehr viel, was man investieren muss.
Ja, klar. Die kommen ja teilweise auch, haben schon ihr Päckchen zu tragen.
Das ist so.
Ja. Und dann ist es ja nicht nur der Job, sondern ja auch das Leben. Ja, und manche haben noch keinen so richtigen Lebensplan und so. Kann ich mir vorstellen. Lass uns aber nicht allzu tief da reingehen. Beim Personal habe ich noch eine Frage Richtung Recruiting. Mhm. Also wir haben jetzt gerade die Personalentwicklung gemacht, ja, aber du brauchst ja auch manchmal einfach, sagen wir mal, im Juristendeutsch die organisches Wachstum, anorganisches Wachstum. Also wenn du jetzt sagst, du brauchst jetzt jemand, den du auf dem freien Markt anwirbst, habt ihr für das Recruiting interne Strukturen oder benutzt ihr da Dienstleister?
Wir haben interne Strukturen. Mhm. Wir haben 3 Vollzeit-Recruiter, die nichts anderes machen eigentlich als auf den entsprechenden Plattformen oder auch dann durch Direktansprachen, je nachdem, was es halt für eine Position ist, wirklich Leute zu suchen, ja, durch alle Hierarchiestufen hinweg. Das ist natürlich dann auch eng mit der Marketing- und Kommunikationsabteilung dann abgestimmt, ja, Neudeutsch Employer Branding, ja, wie muss ich mich eigentlich darstellen als Gruppe, dass wir da wahrgenommen werden überhaupt. Auch da wieder, wie stark stelle ich denn in Vordergrund überhaupt, dass eine Gruppe ist? Mhm. Oder wie stark setze ich auf die gute
Traditionsmarke,
die regional natürlich bekannt ist? Mhm. Ja. Also ich behaupte mal jetzt, HWP Handwerkspartner kennt jetzt in Mannheim kaum jemand, aber die lokale Marke, die ist dort natürlich wirklich eine Nummer, ja, weil es ein großes Unternehmen mit 30 Jahren Geschichte.
Ja, klar, und da fahren die Autos immer rum. Ja.
Genau.
Also sagen wir mal so, wenn es gut gemacht worden ist die letzten 30 Jahre, dann ist es eine gute Marke. Ja. Es gibt genau den einen oder Handwerker, da kommt man in so eine Art Abwärtsspirale aus Versehen, ja, weil man vielleicht eine oder andere Entscheidung trifft. Und das ist etwas, das ich halt jeden Tag beobachte, dass dieser lokale Ruf so unglaublich wertvoll ist und dass viele Chefs jede Entscheidung eigentlich immer schlussendlich damit mit sich selbst verhandeln, schadet es meinem Ruf oder fördert es meinem Ruf?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört natürlich einerseits eine gewisse Kontinuität in der Mannschaft dazu. Weil das eben auch dann Bindung bei den Kunden erzeugt. Und da sind wir jetzt in Mannheim da sehr, sehr stolz drauf, dass wir viele Leute haben, die schon bei uns gelernt haben, sei es jetzt im technischen Beruf, aber auch im kaufmännischen Innendienst, ja, die wirklich also 25, 30 Jahre auch schon Zugehörigkeit haben. Und das schafft einfach auf der anderen Seite auch eine Bindung bei den Kunden. Und deshalb gute Handwerksbetriebe bei uns, wenn ich mal über alle schaue, die haben alle ihre Stärken und Schwächen, wie das Leben so ist. Aber die langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind, haben einfach einen tollen Stammkundenanteil da drin. Und das geht wiederum nur, indem du für den Kunden da bist, Service, Dienstleister bist, Qualität ablieferst, sodass auch wenn mal was nicht so gut läuft, dass man das dann auch schnell und gut dann im Sinne des Kunden einfach dann wieder löst, so ein Thema. Aber das ist da ganz wichtig, Kontinuität, Stammkunden und deshalb auch wiederum sind wir wieder beim Personal, wieder Investitionen ins Personal.
Mhm. Ja, nachvollziehbar. Und jetzt zum dritten Punkt, was du glaubst, was so eine Gruppe besser oder anders oder wo sie Synergien hat, wo einen normalen Handwerker schwerfallen.
Ja, der dritte Punkt ist tatsächlich jetzt ein kundenseitiger, ja, also auf der Umsatzseite. Wir können in der Zwischenzeit, weil wir eine gewisse Abdeckung haben, einfach Projekte anbieten, die jeder alleine nie und nimmer anbieten könnte. Vielleicht nicht mal als Nachunternehmer oder wenn, dann wirklich nur unter ferner liefen. Und gerade das, wenn ich so an die Bauwerkserhaltung, wir haben ja also drei Sparten, Maler, Ausbauer, TGA, Dach und Solar und Bauwerkserhaltung und also gerade viel Betonsanierung, katholischer Korrosionsschutz und so. Und in dem Bereich gibt es halt wirklich auch große Projekte, die, wie gesagt, jeder Einzelne nie und nimmer anbieten könnte. Gemeinsam haben wir die Kapazitäten und können das. Und da bieten wir jetzt gerade zum Beispiel eine große Parkhaussanierung an, wo dann auch jetzt meine Malerabteilung aus Mannheim auch einen größeren Anteil dann angeboten hat. Und das sind dann solche Momente in der Gruppe, wo du diese Dynamik merkst, wenn dann so ein großes Angebot bearbeitet wird, was ja auch über eine gewisse Zeit geht, wo dann alle dran schaffen und hoffen auf den Erfolg und so. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ja. Aber das sind so Momente, wo dann wirklich so diese Gruppendynamik im wahrsten Sinne des Wortes auch entsteht, die, ich möchte nicht sagen magisch sind, aber die wirklich was Besonderes sind, was jeder Einzelne in seinem Unternehmen nicht hätte. Dabei lernt man dann auch so viel von den Kollegen oder mit den Kollegen. Auch wenn man es nachher nicht gewinnt, ist das schon ein Gewinn erstmal, dass man so einen Prozess, so einen Angebotsprozess, so ein professionell mal gemeinsam durchgezogen hat. Und beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht. Ja? Und das ist natürlich auch wieder eine gute Grundlage für Wachstum, weil das halt Projekte sind, die in der Regel dann über mehrere Jahre gehen. Aus Risikogründen hätte man das alleine auch nie angeboten.
Ja, klar, natürlich.
Ja, weil das ja natürlich dann irgendwo da ein Gruppenrisiko ist. Ja.
Klar.
In der Gruppe geht's. Und wenn wir so ein Projekt reinholen und dann, sagen wir mal, über 4-5 Jahre irgendwo da eine gewisse Grundlast haben in manchen Einheiten, dann können die darauf aufgehend auch wieder wachsen. Und da kriegst du auch wieder neue Leute, weil wenn du dann zeigen kannst, gerade im Recruiting-Prozess, schau mal, wir machen auch solche Projekte, da wollen viele auch dann mitmachen an so großen Dingen. Ja? Und das ist dann eine Win-Win-Win-Situation sozusagen, wo du dann wieder die Gruppe nach vorne stellen kannst, um dann auch wieder zurückzutreten und sagen, unser tägliches Geschäft ist es mit unseren Stammkunden, die wollen wir möglichst perfekt bedienen. Aber das ist eben auch so auf der Umsatzseite was, wo man was liefern kann.
Ja. Und ich denke ja auch, da gab es ja schon auch schon eine Podcast-Folge dazu zum Thema Fachkräftemangel. Ja, wir werden ja als Gesellschaft eher in das Fahrwasser kommen, ja, dass der Handwerker noch seltener wird, wie er jetzt schon ist. Ja. Ich habe Freunde, die sagen, zum Glück habe ich einen Handwerker, bin ich schon Kunde bei dem. Das ist manchmal wie beim Facharzt. Ja. Da sagt der Handwerker, sind Sie schon Kunde? Nee, ja, dann tut es uns leid, dann dies Jahr nichts mehr. Ja. Also ja, wir sind schon Kunde, dann denke ich, dass es als Gesamtgesellschaft auch total notwendig ist, dass man sich Synergien schaffen kann, dass man sagt, okay, nicht jeder muss alles immer wieder von vorne machen. Und da, wo ihr dann als Gruppe vielleicht die großen Aufträge machen könnt, lasst ihr vielleicht nach unten wieder an der einen oder anderen Stelle Platz für jemanden, der dann sagt, okay, gut, das ist dann mein Auftrag, weil der HWP-Elektriker, der kann jetzt das und mit dem Maler zusammen das Parkhaus machen. Aber ich denke, das ist ja kein Mangelmarkt, ja? Wo du sagst, wir reißen uns alle um. Ich kenne Ausschreiber, die fragen schon, bitte biete überhaupt mit an. Und dann ist es natürlich total sinnvoll, wenn man dann auch quasi diese Energien so hat. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gruppen, ja. Internationale Gruppen kenne ich, ja. Eure Gruppe kenne ich. Es gibt eine Handvoll, würde ich jetzt mal behaupten, aus meinem Erfahrungsschatz. Dann gibt es aber im Gegenzug ja auch diese, ich nenne es mal einfach beim Namen, Enpal und 1,5, ja, die quasi nicht diese Gruppenstrategie fahren, sondern diese One Brand. Ja, du kriegst bei uns auch keinen Katalog, sondern die drei verschiedene Dinge, die kannst du kaufen. Wenn du die nicht kaufen kannst, dann bist du bei uns kein Kunde. Wie siehst du diesen Trend zu sagen, eine große Organisation, unglaublich viele Monteure in kleinen Autos mit einer Marke drauf fahren rum, haben ganz segmentielles Wissen über drei Techniken und können quasi auch nicht wirklich den Kunden individuell beraten. Wie ist da eure Positionierung zu?
Also wir sind da viel breiter aufgestellt. Ich verstehe, warum die das so machen, warum die daherkommen, um diese, sag mal, die Industrialisierung eigentlich des Handwerks da voranzutreiben, was natürlich eine hochgradige Spezialisierung mit sich bringt. Aber die können dann halt auch, was auch immer, Wärmepumpe oder sowas perfekt, ja, und wahrscheinlich auch wirtschaftlicher als jetzt ein TGA-Unternehmen, das da viel breiter aufgestellt ist. Das mag so sein im Einzelfall, aber das ist nicht unser Ansatz. Mhm. Unser Ansatz ist tatsächlich mit unterschiedlichen Gewerken wirklich Qualität abliefern, eine Plattform eben bieten für starke Unternehmer, die dann noch ihr Unternehmen, das sie aufgebaut haben, in gute Hände geben wollen, weiter wachsen wollen, auch mit dem Unternehmen, was dann immer zu einer gewissen Breite führen wird. Mhm. Ja, wenn wir uns so beschränken würden und so fokussieren würden, wäre das ein ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm. Also wir machen das bewusst nicht, auch wenn wir natürlich auch Wärmepumpe können oder sowas, mhm, klar. Ja. Ja, und natürlich wollen wir auch gerade im TGA-Bereich zu Produkten kommen, die jetzt vielleicht die von dir genannten gar nicht anbieten können, mhm, oder auch ein einzelner Handwerker vielleicht dann nicht anbieten kann, indem wir Gewerke dann kombinieren irgendwo. Aber wie gesagt, so eine Spezialisierung ist nicht unser Ansatz.
Ja, oder wie ich es auch schon mal verstanden habe zum Thema, wenn jetzt jemand kommt, in der ein ganzes Quartier machen will, ja, da baust du ja nachher nicht 80 Wärmepumpen einzeln ein, sondern kommst hin und sagst, wir planen hier quasi in meiner Vorstellung immer so eine Containergarage, da läuft das alles drin, ja, da ist der Speicher drin, da ist alles, da hat man ein Mieterstromkonzept und so weiter, und sowas kann man ja natürlich nur machen, wenn man dementsprechend die Planungskompetenz und Umsetzungskompetenz hat, und ich glaube, das unterscheidet es dann nachher auch, oder?
Ja, okay. Genau so ist es, ja.
Du hast mir noch verraten im Vorgespräch zum Thema Unternehmensnachfolge, weil ich denke mir immer, wenn ich jetzt mein Unternehmen verkaufe, um den roten Faden wieder abzuschließen bis zum Start unserer Folge, dann verkaufe ich das, bin geistig mehr oder weniger raus, ja, habe auf Neudeutsch mein Cash-Out, ja, krieg die Kohle überwiesen und sage, Dankeschön, jetzt hole ich mir meine Wohnung oder mein Haus auf Mallorca und bin dann mal weg. Das Unternehmen, das dann da ist und der Chef als geistig raus ist, verliert es dann nicht auch sein Herz und seine Seele? Weil ich kenne kaum einen Handwerker, wo die Mitarbeiter ihren Chef nicht jeden Tag, jeden Morgen sehen. Und auch einer der Gründe ist, warum sie kommen, der Chef, und dann sagt er, ich habe es jetzt alles verkauft. Ja, ab sofort könnt ihr, wenn ihr was wissen wollt, nach Hamburg mailen. Ich bin da mal raus. Wie ist da euer Ansatz?
Ja, also das ist eine hochkritische Phase für ein Unternehmen, und sei es noch so gut aufgestellt. Also ich glaube, zum einen, auch wenn Handwerksbetriebe in Deutschland klassischerweise ein bisschen patriarchalisch vielleicht aufgebaut sind immer noch, ja, sehen wir schon auch, dass viele Gute rechtzeitig dafür gesorgt haben, dass manche Dinge, zum Beispiel Akquise bei Kunden, ja, Kunden, Vertrauensbeziehungen mit Kunden, schon frühzeitig auch auf 2-3 andere Leute auch übertragen wurde, die zumindest einbezogen waren, ja, sodass es nicht mehr so ganz hundertprozentig abhängt von einer Person. Aber das ist natürlich trotzdem oft noch der Regelfall. Also wir haben da mehrere Konzepte. Zum einen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, versuchen wir schon, die Leute dann so 2-3 Jahre noch bei uns zu behalten. Das kann man dann auch dadurch zum Beispiel machen, dass sie noch bestimmte Anteile behalten können. Also sagen wir, unter 70% Erwerb von Geschäftsanteilen gehen wir nicht. Aber das heißt, im Umkehrschluss zwischen 10% und 30% kann dann einer auch noch beteiligt bleiben. Und dann an der weiteren Unternehmenswertsteigerung halt auch noch die nächsten 2-3 Jahre dann partizipieren, indem er halt dann nachher einen größeren nochmal Cash-Out dann bekommt für den letzten Anteil, sodass er auch noch motiviert ist, da auch noch sich voll reinzuhängen. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, die wollen ja auch nicht nur einfach nachher ein dickes Bankkonto haben, sondern die wollen auch, dass ihr Unternehmen weiter existiert, auch wenn es sich verändert. Das gefällt dann den manchen besser, manchen weniger gut. Das ist in der Natur der Sache. Ja. Aber die meisten wollen ja, dass es gut weitergeht und dass das, was sie geschaffen haben, nicht einfach hier morgen weg ist oder so. Und deshalb sind die meisten da auch noch wirklich sehr bereit, da zu unterstützen. Wie gesagt, man kann das durch finanzielle Anreize da machen. Wir haben auch, wir haben jetzt viel über Unternehmensnachfolge gesprochen, aber der zweite wichtige Grund, warum Unternehmer sich uns anschließen, ist, dass sie sagen wir, einen starken Wachstumspartner einfach suchen, mhm. ja, weil sie selber an ihre Grenzen stoßen, weil ihr Tag auch nur 24 Stunden hat und dann ist man gleichzeitig, sage ich mal, technisch für alles verantwortlich, kaufmännisch für alles verantwortlich, man ist fürs Personal verantwortlich, man muss sich um die IT kümmern und pipapo. Und da stößt man dann irgendwann an Grenzen, wenn es zu viele Leute werden, wenn es eine zu große Firma wird. Und solche Leute, die dann eigentlich sich mehr wieder auf die ursprüngliche Technik, auf neue Geschäftsmodelle, auf neue Kunden und sowas dann wieder fokussieren wollen, die kommen auch ganz gerne zu uns, obwohl die vom Alter her noch viele Jahre auch dann dabei bleiben. Und das sind oft auch Situationen, die dann, sagen wir mal, 10%, 20%, 30% noch behalten wollen. Mhm. Aber eben wollen, dass ihnen so ein bisschen der Ballast abgenommen wird.
Das macht ja dann auch irgendwo Sinn, gell?
Ja, auf jeden
Fall. Wenn du dann sagst, da ist dann jeder sich selbst der Nächste. Und du dann sagst, hey, ich habe eigentlich meine Stärken, mein Stärkenprofil liegt in was anderem.
Ja.
Und ich bin jetzt hier am Ende meiner Kapazitäten. Das macht durchaus Sinn, kann ich gut nachvollziehen. Ja, Daniel, mit Blick auf die Uhr sind wir auch schon fast zu Ende. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du dir selbst einen Zettel schreiben dürftest, ja, den du dir unter das Kopfkissen legst oder in deinen Briefkasten schmeißt und der dir dann aber vor 5 Jahren zugestellt wäre, also quasi zurück in die Zukunft. Was für einen Tipp würdest du dir selber draufschreiben, für dich ganz persönlich oder jetzt auch in der Unternehmensgruppe? Was wäre das, wo du sagst, das habe ich jetzt in den letzten Jahren mühsam gelernt, das wäre ganz cool gewesen, wenn ich das schon gewusst hätte?
Wow, da erwischt mich jetzt wieder auf dem falschen Fuß, da muss ich mal überlegen.
Das ist eine intuitive Frage. Ja.
ja, bleib bei dir selbst. Ja. Also vertraue Menschen, versuch selber deine Stärken bestmöglich einzubringen und erlaub anderen Menschen auch ihre Stärken einzubringen, weil die wissen vielleicht manches besser als du.
Mhm. Das ist doch sehr schön. Vielen Dank für dich. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr hier gerne. Nach Stuttgart zu mir gekommen bist, für sehr dieses Gespräch und die Einblicke.
Hat Spaß gemacht.
Ja, freut mich. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.
Ciao.